Augenblick bist du allein.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Fastenzeit auf novaradio.ch. Aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novakovic. Zu Beginn möchte ich Ihnen erst das Evangelium zum heutigen dritten Fastensonntag vorlesen und dann später nach einer Musikpause dann noch die Betrachtung dazu. Lukas Evangelium Kapitel 13 Vers 1 bis 9. Zu jener Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihren Opfertiere vermischt hatte. Und er antwortete ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle gemeinsam genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms an Schiloach erschlagen wurden. Meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und er erzählt ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt, und als er kam und sah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt. Und ich finde nichts. Hau ihm um. Was soll er weiter mit dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihm herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lasse ihn umhauen.
Gott ist mein Herr, der Herr ist mein Hirte, er lässt mich ruhen, friedlich und sanft, am frischen Wasser, auf saftigen Weiden, zeigt mir den Weg, gibt mir neue Kraft. Auch gehe durch dunkle Täler, fürchte ich nichts, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab werden mich führen, trösten und leiten näher zu dir. Grün ist das Land, in dem ich wohne, erfrischend der Brunnen, der für ist das Land, in dem ich wohne, erfrischend der Brunnen, der für mich fließt. Du deckst den Tisch, trotz all meiner Feinde, salbest mein Haupt und schenkst mir voll ein. Gnade und Frieden werden mir folgen, mein Leben darf ich bei dir sein. Grün ist das Land, in dem ich wohne, erfrischend der Brunnen, der für mich fließt. Grün ist das Land, in dem ich wohne,
Land, in dem ich wohne, erfrischend der Brunnen, der für mich fließt.
Grün ist das Land, in dem ich wohne, erfrischend der Brunnen, der für mich fließt. Grün ist das Land, in dem ich wohne, erfrischend der Brunnen, der für mich fließt. Grün ist das Land.
Den Impuls zum diesem dritten Fastensonntag hat wieder uns den Priester Monsignor Peter von Steinitz zur Verfügung gestellt und es titelt »Mehr Ehrfurcht«. Die Liturgie der Kirche fordert in ihren Lesungen immer wieder zur Bekehrung auf. Dabei geht es uns nicht mal um den Apostel im heutigen Evangelium, die die Bekehrungsbedürftigkeit eher bei anderen als bei sich selber sehen. Im Zusammenhang mit verschiedenen kurz zuvor stattgefundenen Unglücksfällen stellen sie den Herrn die Frage, ob im konkreten Falle ein vor aller Augen geschehenes Unglück als eine Strafe Gottes für die Betroffenen anzusehen sei. Etwa so die Gallier haben gesündigt, deswegen werden sie von den Schergen des Pilatus umgebracht. Oder noch seltsamer, diese 18 Menschen haben gesündigt, deswegen sind sie von einem umfallenden Turm erschlagen worden. Jesus antwortete darauf ziemlich deutlich, dass da kein Zusammenhang existiert. Gott sei Dank nicht. Denn sonst würde jedes Unglück, das mich trifft, den Menschen offenbaren, dass ich gesündigt habe. Das Gleiche gelte für Krankheiten. Wer krank ist, ist dann selbst schuld, denn er hat offensichtlich gesündigt. Was ihm Folgenden zu Mutmaßungen darüber führen würde, was das denn wohl für eine Sünde war. Erst recht daneben wäre der Umkehrschluss. Diejenigen, die nicht getroffen wurden, waren also ohne Schluss. Im Gegenteil, sagt Jesus und fügt drastisch hinzu: Ihr alle werdet genauso umkommen, wie ihr euch nicht bekehrt. Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 13, Vers 4. Nun aber ist es wichtig, den Gedanken weiterzuführen, denn es geht um den Herrn absolut nicht um Bestrafung. Ich will nicht den Tod, den Sünder nicht, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Aus dem Ezechiel, Kapitel 33, Vers 10 und fortfahrend. Und Gott will, dass alle gerettet werden. Aus dem 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Daher ist alles, was Gott mit den Menschen macht, von seiner Liebe diktiert. Selbst wenn er straft oder Strafe androht, ist das nur seine Liebe, die den Menschen vor dem Untergang bewahren will. Denn seien wir ehrlich, manchmal tun wir doch tatsächlich das Richtige nur, wenn wir unsaft darauf gestoßen werden. Was aber unbedingt auszuschließen ist, ist die Unterstellung, dass Gott sich an den unbotmäßigen Menschen rächen will, weil sie ihn gedrängt haben. Das Gleichnis vom Feigenbaum, das Jesus anschließend erzählt, macht das deutlich. Ein Gutsherr hat einen Feigenbaum, der seit Jahren keine Früchte bringt. Er befiehlt ihm, umzuhauen. Der Weingärtner aber erwidert: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Und verspricht besondere Maßnahmen, um ihn doch noch im Schwung zu bringen. Dann ist in der ersten Lesung dieses dritten Fastensonntag die Rede von dem berühmten Birnendornbusch. Mose, der später gewaltig große Prophet, der aber in diesem Augenblick erst nur ein kleiner Ziegenhirt ist, hat eine Gotteserscheinung. Gott, der reiner Geist und für uns Menschen nicht wahrnehmbar ist, benutzt das Bild eines Dornbusches, der dem Hirten Mose auffällt, weil es brennt, aber nicht verbrennt. Mose wird neugierig und wird, als er näher hinzutritt, aufgefordert, seine Schuhe auszuziehen, da hier heiliger Boden sei. Das Erlebnis des Propheten ist auch für uns, die wir im Allgemeinen solche Erscheinungen nicht haben, auch mehrere Gründe exemplarisch. Zunächst sollen wir uns klar machen, dass Gott gegenüber die größte Ehrfurcht aufzubringen ist. Allerdings nicht, weil Gott das braucht, sondern weil wir das brauchen. Wenn wir mit dem Allmächtigen so hemdsärligen umgehen, wie wir das manchmal tun, dann schadet das uns selbst. Die Proportionen stimmen dann nicht. Er ist der Große, wir dagegen nicht. Wer hier den Spiel umdreht, ist einfach nicht in der Realität. Und dieser Fehler rächt sich immer, früher oder später. Daraufhin gibt Gott den Mose einen konkreten Auftrag, der es in sich hat. Er soll das unterdrückte Volk der Israeliten aus dem Sklavenhaus Ägypten herausführen. Ein Vorhaben, der vor dem Mose mit Recht zurückschreckt. Aber er gehorcht, auch wenn er sich die Aufgabe nicht gewachsen fühlt. Er will aber doch wissen, welchen Namen Gott hat, um ihn den Israeliten mitzuteilen. Der Name ist zunächst ein Rätsel, Jahwe. Ich bin, der ich bin. In neuer Übersetzung, ich bin, der ich bin da. Und mal soll ergänzen für euch, was eigentlich weniger ist als die Übersetzung, ich bin da sein oder der Seiende. Wie so oft handelt es nicht nur um Übersetzung, sondern gleichzeitig um Interpretation. Es ist sehr richtig, dass Gott für die Menschen da ist. Genau darin zeigt sich ja seine grenzenlose Liebe. Aber zuallererst ist er derjenige, der ist, das heißt der Einzige, der sein Sein aus sich selbst hat und es nicht einem anderen verdankt. Wieder geht es für uns darum, eine praktische Konsequenz zu ziehen, nämlich auf heiligem Boden, zum Beispiel in jeder Kirche unserer Ehrfurcht vor Gott zu bezeugen. Denn in jedem Tabernakel haben wir die gleiche Gegenwart Gottes wie Mose am Berg Sinai. Der heilige Thomas von Aquin überträgt das Wort aus dem 5. Buch Mose auf die eucharistische Gegenwart Gottes in unseren Kirche. Aus Deuteronomium Kapitel 4, Vers 7, wo wo wäre noch einmal eine große Nation, der ihre Götter so nahe sind wie uns, unser Gott? Ich möchte daher vorschlagen, dass wir uns alle, Priester wie Laie, dahingehend bekehren, dass wir die wirkliche Gegenwart Gottes in der Eucharistie wieder ernster nehmen. Sicherlich gilt dies auch für die Feier und den Empfang der Eucharistie. In der Heiligen Kommunion empfangen wir nicht etwas, sondern jemand. Da uns eine solche ehrfurchtsvolle Haltung nicht immer leicht fällt, sollten wir uns an Maria wenden. Die eucharistische Frau, wie der heilige Johannes Paul II. Sie nannte, und unser unvergesslicher Papst Emeritus Benedikt sagte einmal, ich zitiere, sie war im tiefsten Irren, eucharistische Frau, schon in ihrer inneren Haltung, bei der Verkündigung, als sie sich selbst für die Menschenwerdung des Gottes, Wortes Gottes anbot, dann unter dem Kreuz und bei der Auferstehung. Um sie war eucharistische Frau in der Zeit nach Pfingsten, als sie im Sakrament jenen Leib empfing, den sie im Schoß empfangen und getragen hat. Das war ein kleiner Ausschnitt von der Ansprache vom Emeritus Papst Benedikt XVI. Am 31. Mai 2005. Nun machen wir eine Musikpause.
Verdienet's Wort.